Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Vielen Dank für das wundervolle Kinderprogramm. Es folgt jetzt das Programm für die Erwachsenen. Und zwar, genau, jetzt werden die Kampfhandschuhe ausgepackt. Vergeblicher Kampf lautet das heutige Thema. Und ich hoffe, ihr Kinder, ihr kommt dabei auch nicht zu kurz jetzt bei diesem Thema. Ja, in 2 Wochen findet das Impulswochenende statt. Und ich glaube, es kann sich immer noch angemeldet werden. Und das Thema lautet die 3 Fragezeichen. Das fand ich sehr gut, die Überschrift oder das Motto dieses diesjährigen Wochenendes. Und soviel ich weiß, gibt es ja auch die 3 Fragezeichen als Hörspiel. Und da wird auch einiges an Allgemeinbildung vermittelt, so wie meine Kinder mir das schon mal sagten. Ich hoffe, dass es auch so ist. Ja, eine Frage stelle ich jetzt noch zu Beginn. Was bedeutet das Wort Evangelium wörtlich übersetzt? Diese Frage wurde nämlich schon mal in einer Radiosendung gestellt, in einer Fragesendung. Und keiner keiner wusste die richtige Antwort. Und die beste Antwort war damals im Radio gefallen, einfach nur Botschaft. Und das ist nicht ganz richtig. Und deswegen hat der Zuhörer damals keine Punkte dafür gekriegt. Warum ist das so? Warum ist das nicht bekannt, dass Evangelium die gute Botschaft bedeutet? Warum ist das nicht mehr bekannt? Es war früher anders. Und wir leben in einer Welt, in der ständig Kämpfe stattfinden. Ob der schlimme Krieg jetzt in der Ukraine oder im eigenen Land, wenn es um Recht und Unrecht geht. Oder der Kampf am Arbeitsplatz um mehr Geld oder um Anerkennung unter den Kollegen. Und das geht auch bis in die Familien hinein. Und jeden Abend, wenn wir schlafen gehen, schließen wir normalerweise alle Türen, und damit wir sicher schlafen können. Oder wenn wir online unterwegs sind, im Internet, und uns irgendwo anmelden, dann muss ein Kennwort erstellt werden, damit irgendwelche Hacker kein leichtes Spiel mit unseren persönlichen Daten haben. Das Gute muss verteidigt werden. Und so hat man den Eindruck, dass es ständig einen Kampf gibt gegen Wahrheit und Lüge, gegen richtig und falsch. Und ihr Kinder, die ihr auch gerade hier vorne gestanden habt oder auch allgemein, kennt ihr auch schon mal die Versuchung, dass man versucht, die Schuld von sich auf jemand anderen abzuschieben? Vielleicht hattet ihr das schon mal gehabt, so eine Versuchung, dass ihr meint, ja, ich weiß, ich bin eigentlich schuld, aber nein, der andere war schuld. Und diese Versuchung haben immer noch Erwachsene. Also das hört mit dem Erwachsenwerden nicht ganz auf. Auch wir Erwachsene können ab und zu mal in Versuchung geraten, die Schuld von uns abzuwälzen. Ja, in der Sprache der Bibel zu sein, die Schlange kann uns leider bis heute verführen. Und wir meinen dann sogar, dass wir für unser Verhalten gar nicht verantwortlich sind. Und Paulus erklärt es, ja, diesen Kampf, wo dieser Kampf seinen Anfang genommen hatte. Und Paulus schreibt das in 2. Korinther 11, Verse 3 bis 4. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Lauterkeit und Reinheit vor Christus. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Ja, hier erfahren wir von Paulus, wo dieser Aufstand Satans begonnen hat. Dieses Engel des Lichtes. Und Satan wollte sich auf die gleiche Stufe mit Gott stellen. Denn höher als Gott geht es nicht. Gott ist die höchste Instanz. Niemand kann sich über Gott stellen, auch nicht Satan. Und so war dieser Versuch von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und weil dieser Versuch scheitern musste, versucht Satan jetzt uns Menschen von der Wahrheit abzubringen. Und diese Feindschaft, dieser Kampf dauert bis heute an. Und das ist die Wahrheit, die heute umkämpft ist. Wahrheit gegen Lüge. Und ich werde nachher noch aus dem 2. Petrusbrief zitieren. Und Petrus hatte die gleiche Sorge wie Paulus hier. Aber zuerst möchte ich uns einen Teil aus der Kirchengeschichte erzählen. Und zwar geht es darum, wie Gott immer wieder, jetzt zum Beispiel unserem Kontinent Europa, immer wieder das Wort Gottes geschenkt hat und wie Europa es immer wieder verworfen hat. Darüber möchte ich ein bisschen was erzählen. Es ging los im 1. Jahrhundert und speziell durch die Apostel und durch die Reisen des Apostel Paulus, da schenkte Gott Europa die Bibel. Denn Apostel Paulus, er reiste bis nach Griechenland, Italien und sogar bis nach Spanien. Die Römer hatten damals, das Römische Reich herrschte damals, und sie hatten damals schon sehr gute Schifffahrtswege erstellt oder auch Landstraßen ausgebaut. Und mit deren Hilfe konnte das Evangelium sehr gut verbreitet werden. Und soviel ich weiß, waren die Jungschaler auf der Jungscharfreizeit in der Stadt Xanten. Und soviel ich weiß, gibt es da so ein Stück alter Römerstraße, die man auch befahren kann. Das war natürlich nicht so komfortabel wie heute, es war eher so Kopfsteinpflaster. Aber es gab damals richtig gute Wege und diese Wege hat Gott genutzt, um sein Wort nach Europa zu bringen. Und so ging das eine Weile, bis der Kaiser Diokletian dann an die Macht kam und er war ein furchtbarer Christenverfolger. Er verfolgte die Christen und verbot das geschriebene Wort und sagte, Christen sind gefährlich für unser Reich. Und schließlich hat er auch irgendwann ein Denkmal errichtet und hat da eingravieren lassen, der Name der Christen ist ausgelöscht. Was aber nicht stimmte, denn es ist ihm nicht gelungen, die Christen auszulöschen. Und im 4. Jahrhundert, das ist der zweite Punkt, da war sogar das Christentum zur Staatsreligion geworden. Also es ist eigentlich genau das Gegenteil geschehen. Gott ließ zu, dass das Christentum zur Staatsreligion wurde. Und das geschah durch Kaiser Konstantin. Man bezeichnet auch diese Änderung in der Geschichte als die konstantinische Wende. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal was gehört. Und dieser Kaiser Konstantin, erlaubte sogar auf seine eigenen Kosten die Bibel zu vervielfältigen und zu verbreiten. Und plötzlich gab es sogar Vorteile, wenn man Christ war. Und viele nannten sich einfach Christen, ja, um gewisse Vorteile zu genießen. Und so kam es zum Namenschristentum. Und weil das Christentum Staatsreligion war, haben die Christen damals die Machtstruktur der Römer übernommen. Und so entstand das Papsttum. Also es ist jetzt natürlich alles sehr verkürzt. Und dieses Papsttum hat dann dazu geführt, dass die Bibel dann wieder geraubt wurde. Nämlich dadurch, dass es die Bibel nur noch in lateinischer Sprache gab und die wenigsten konnten Latein und so konnten sie dann die Bibel nicht mehr lesen und so gelang es der katholischen Kirche, den Menschen eigentlich das Wort wieder zu rauben. Im 15. Jahrhundert, der dritte Punkt, oder das dritte Geschenk Gottes an Europa, im 15. Jahrhundert kam die Zeit der Reformation. Und Martin Luther, er ist einer der bekanntesten dieser Zeit, er übersetzte das Wort Gottes ins Deutsch. Und parallel kam sogar die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg. Und mit dieser Erfindung konnte das Wort Gottes sehr schnell und vielfach verbreitet werden. Also es war Gottes Geschenk nochmal an Europa ganz deutlich, dass die Übersetzung ins Deutsche und der Buchdruck gleichzeitig stattfanden. Und so bekam Europa ganz schnell das Wort Gottes wieder. Aber es hielt natürlich wieder nicht an. Im 18. Jahrhundert kam die Zeit der Aufklärung. Also dazu ist noch zu sagen, dass der Voltaire, vielleicht habt ihr von dem auch schon mal was gehört, der Spötter genannt wurde, Voltaire der Spötter, sagte, dass in 100 Jahren die Bibel ein totes Buch sein würde. Aber genau 100 Jahre später war Voltaire tot und sein Haus wurde zur Zentrale der Genfer Bibelgesellschaft. Also Voltaire hatte nicht recht. Aber im 18. Jahrhundert, wie gesagt, dann kam die Zeit der Aufklärung. Da ist zum Beispiel der Darwin. Und dann wurde gesagt, ja, das mit der Schöpfung in der Bibel, das stimmt nicht, das ist alles voller Fehler. Das Leben ist von selbst entstanden und dadurch ließen sich die Menschen wieder ja, von der Wahrheit abführen. Und schließlich kam das 20. Jahrhundert, wo Gott noch einmal Europa, ja, die Größe seines Wortes bekannt machte durch verschiedene Ausgrabungen. Zum Beispiel die Ausgrabung in Qumran, wo Tausende von Textfragmenten am Toten Meer gefunden wurden und die Wahrheit der Bibel erneut bestätigten. Dazu kam das Wunder der Staatsgründung Israels damals. Das Wort aus Hesekiel 36, 24 hatte sich erfüllt. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Aber ausgerechnet im 21. Jahrhundert, in dem wir jetzt leben, geschieht jetzt wieder genau das Gegenteil. Es geschieht wieder der Raub der Wahrheit. Und zwar zum Beispiel dadurch, dass christliche Werte einfach umgedeutet werden. Und das ist die größte Gefahr, in der wir oder auch unsere Kinder stehen, auch die jetzt neu zur Schule gehen. Ja, es ist Satan immer wieder gelungen, die Menschen von Gottes Wort abzulenken, so wie wir es jetzt gesehen haben. Und es gelingt ihm auch bis heute. Weil man die Bibel wegerklärt hat, kommen dann andere Bücher noch nach Europa. Ich habe mal ein paar ausgesucht und habe sie mal hier so aufgelistet. Es ist halt Fakt, wenn man ein Medium entfernt, entsteht ein Vakuum, aber es hält sich nicht lange. Dieses Vakuum, dieser leere Raum wird dann gefüllt mit anderen Medien. Und früher haben die Menschen gesagt, zum Beispiel, ich lese sehr gern die Bibel oder ich habe die Bibel gelesen oder ich lese die Bibel und es ändert mein Leben. Heute sagen die Menschen, ich lese Dawkins. Er gehört zu den neuen Atheisten unserer Zeit und der uns Christen eigentlich hasst. Und er sagt, die Bibel ist ein unmoralisches Buch. Und dieses Bild, was ihr da seht, das ist ungefähr 2009 entstanden, glaube ich. Da hat er Busse in London beschriften lassen mit diesem Text, was bedeutet so viel wie, es gibt wahrscheinlich keinen Gott, deswegen macht ihr keine Sorgen und genießt das Leben. Und diese Aggression, die dieser Richard Dawkins lebt, kommt, so wie ich finde, in diesem Bild zum Vorschein. Wir Christen werden zu gefährlichen Menschen gemacht. Und das ausgerechnet in dieser Zeit, wo durch moderne Wissenschaft die Bibel immer wieder bestätigt wird und die Evolutionstheorie eigentlich immer haltloser wird. Und ich möchte euch noch ein Beispiel zeigen oder vorlesen, und zwar ein Beispiel der Entwicklung des Wiesenknopf-Ameisenbläulings. Ein komplizierter Name für einen ganz besonderen Schmetterling. Wenn der große Wiesenknopf kurz vor dem Aufblühen steht, legen die Weibchen ihre Eier zwischen seine Einzelblüten. Nach circa 8 Tagen schlüpfen die Raupen. Sie bohren sich sofort in eine seiner Einzelblüten. Nach circa 8 Tagen schlüpfen die Raupen. Und ernähren sich von ihr, von den Einzelblüten. Die am Anfang gelblich-weißen Raupen wurden durch das Fressen der Wiesenknopfblüte rot. Sie sind nun circa 3 mm lang und haben einen asselähnlichen Körper. Sie kriechen aus ihrem Blütenversteck und lassen sich auf den Boden fallen. Wenn eine Raupe von einer speziellen Ameisenart entdeckt wird, greift die Ameise die wehrlose Raupe nicht etwa an, sondern betrillert sie mit ihren Fühlern. Nach diesem Adoptionsritual schleppt sie die Raupe in ihr Nest, wo diese von nun an von den Ameisen versorgt wird. Die jungen Raupen haben einige Tricks auf Lager, um das Adoptionsritual zu ihrem Gunsten auslaufen zu lassen. Sie verfügen über Honigduftdrüsen und Honigdrüsen, die für Ameisen attraktiv sind. Um die Täuschung perfekt zu machen, krümmt die Raupe ihren Körper S-förmig, sodass ihre Gestalt der einen Ameisenlarve ähnelt. In den unterirdischen Brutkammern ernährt sie sich an der Brut ihrer Gastgeber. Der Ameisenbau bietet den Raupen neben einer immer vollen Vorratskammer Schutz und einen warmen Ort zum Überwintern. 10 Monate bleiben die Raupen im Ameisennest. Die Ameisen werden weiterhin durch den speziellen Duft, durch Zuckerwasser aus ihren Drüsen besänftigt. Im Juni des folgenden Jahres verpuppen sich die mittlerweile recht dicken und großen Raupen. Rund 25 Tage dauert das Puppenstadium. Danach müssen die geschlüpften Falter so schnell wie möglich den Ameisenbau verlassen, da sie ihre Gastgeber nun nicht mehr täuschen können. Als Schutz gegen die Attacken der Ameisen ist der ganze Körper der Falter mit wolligen Schuppen bedeckt, die in den Kiefern der Angreifer zurückbleiben, wenn sie zubeißen. Erst an der Erdoberfläche pumpen die Falter Luft und Flüssigkeit in ihre Flügel, die sich dann strecken und aushärten. Wo ich diese Geschichte gelesen habe, oder diese Beschreibung dieses Schmetterlings, Da habe ich mich gefragt, woher weiß diese Schmetterlingsart, wie man unter Fressfeinden überleben kann? Und dazu sagt Reinhard Junker, der Geschäftsführer von Wort und Wissen, er sagt, angesichts einer derart ausgefallenen Strategie wird man völlig dazu gezwungen, an Schöpfung zu glauben. Und diese Entwicklung dieses Schmetterlings im Nest seiner Feinde hat mich an die Geschichte Lot erinnert. Kennt ihr Lot? Es war kein Kind, sondern jemand Erwachsener aus der Bibel. Kennt ihr den Lot? Es war der Neffe Abrahams. Und Lot begleitete damals Abraham nach Kanaan. Aber irgendwann konnten sie wegen den vielen Tieren, die sie hatten, nicht mehr zusammenbleiben. Und dann mussten sie sich trennen, weil die Tiere viel Futter brauchten. Und es war einfach zu wenig davon da. Und Abraham überließ Lot damals die Entscheidung und sagte, wenn du nach links gehst, gehe ich nach rechts und umgekehrt. Wenn du dich da ansiedeln willst, dann gehe ich auf die andere Seite. Und so haben die sich dann getrennt. Lot entschied sich für die Gegend am Jordan. Es war sehr fruchtbar dort und die Stadt Sodom und Gomorra waren da in der Nähe. Und gleichzeitig war es nicht nur fruchtbar, sondern auch furchtbar in diesen Städten. Denn es waren sehr gottlose Städte, eine sehr gottlose Gegend, die Lot sich dort ausgesucht hatte. Petrus beschreibt uns diese Geschichte in seinem zweiten Brief an die Gemeinden in Kleinasien damals. Und er schrieb den Brief aus einem Gefängnis in Rom, wo er dem bevorstehenden Tod immer näher kam. Und kurz danach, nach der Niederschrift des zweiten Petrusbriefes, wurde er auch hingerichtet. Umso bedeutungsvoller wird der Inhalt dieses Briefes. Und der Grund für diesen zweiten Petrusbrief war Petrus seine Sorge vor falschen Lehrern, die in die jungen Gemeinden eindrangen. 2. Petrus 2, 1 bis 9. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Ja, Lot war, wie auch wir heute, gerecht aufgrund seines Glaubens an den wahren Gott. Aber Lot liebte die Stadt Sodom. Es war keine Sünde, in der Stadt Sodom zu leben, auf keinen Fall. Aber es war eine große geistliche Herausforderung für Lot. Und er liebte die Menschen der Stadt, aber er hasste die sündige Natur, die sündige Kultur der Menschen damals. Und gleichzeitig hatte er auch geistliche Schwächen, die ihm das Leben zusätzlich erschwerten. Es war mit vielen moralischen und geistlichen Kämpfen verbunden, in Sodom zu leben. Aber weil er dem Herrn gehorchte, konnte der Herr ihn aus der Stadt herausführen und so ihn vor dem Untergang retten. Seine Frau hatte es nicht geschafft. Als sie aus der Stadt herausgingen, hat Gott gesagt: Dreht euch nicht um. Ihr dürft nicht sehen, wie das Feuer auf die Städte fällt. Und seine Frau drehte sich um und musste sterben, wurde zur Salzsäule, Lot nicht. Er konnte loslassen. Er hatte losgelassen und so konnte er überleben und gerettet werden. Ja, wir leben heute in einer Zeit, in der es auch nicht einfacher ist, gegen Sünde zu kämpfen als in Sodom. Und ein Buch, und daraus möchte ich gleich kurz zitieren, hat Monika Hausermann geschrieben. Es heißt Die große Verkehrung. Und diese Verkehrung macht deutlich, wie trickreich Satan heute arbeitet oder kämpft. Ich zitiere: Wir haben es mit einer sehr alten Geschichte zu tun, Schuld aus dem Leben des Einzelnen zu tilgen, dadurch, dass man ihm Verantwortung abnimmt. Dieser Versuch ist noch immer gescheitert. Es wird ein Wertekanon implementiert, welcher fast der buchstabengenauen Umkehrung der biblischen 10 Gebote entspricht. Die Umkehrung ist so perfekt, dass sich das für mich nicht einfach unter Zeitgeist verbuchen lässt. Es ist für mich tröstlich zu wissen, dass im Lauf der Menschheitsgeschichte schon mancher Turm zu Babel gebaut worden ist. Sie haben alle etwas gemeinsam. Erstens, und das finde ich lustig, der allmächtige Gott muss vom Himmel herunterfahren, um sie überhaupt zu sehen, wie beim Turm zu Babel. Und zweitens existiert keiner von ihnen. Vieles sieht danach aus, als solle jetzt ein weiterer Versuch gestartet werden. Und Gott lacht ihrer, wie es in Psalm 2 heißt. Die Beziehung zu Gott als von ihm geschaffenes Wesen ist unauflöslich. Die Frage, die jeder beantworten muss, ist, wie er diese Beziehung leben will. Im positiven, auf Gott gerichteten Modus oder im negativen, auf die Welt gerichteten Modus. Ja, seit Jahrtausenden, sage ich mal, waren die Menschen sich überzeugt, waren der Überzeugung, Gottes Wort, die Bibel ist die Wahrheit. Und aus ihr haben die Menschen alle, wirklich alle moralischen Gebote entnommen. Oder moralischen Wertvorstellungen. Zum Beispiel auch ihr Kinder, die ihr nächste Woche zur Schule gehen werdet. Dass ihr dort eine sichere Zeit haben werdet, jedenfalls meistens, hoffe ich auch, dass jeder Tag dort für euch ein schöner und auch behüteter Tag ist. Auch das haben wir der Bibel zu verdanken. Jesus Christus und sein Wort sind die Quelle dafür. Auch dafür, dass wir hier so friedlich zusammensitzen dürfen können. Und heute heißt es auf einmal, von diesem Professor Dawkins, heißt es auf einmal, die Bibel ist ein unmoralisches Buch. Kinder, ihr musstet euch ja gerade schon einen Satz merken. Und der Satz hier, der ist ein bisschen komplizierter. Vielleicht können die Eltern euch Kindern es auch zu Hause nochmal erklären. Oder ihr versteht ihn vielleicht sogar. Und der heißt, eine Taktik der Lüge ist die ständige Wiederholung, ohne dass es für die vermeintliche Wahrheit Belege oder gute Argumente gibt. Ich lese ihn nochmal vor. Eine Taktik der Lüge ist die ständige Wiederholung, ohne dass es für die vermeintliche Wahrheit Belege oder gute Argumente gibt. Den Satz habe ich aus der Ethos, die Steffi letztes Mal vorgestellt hat. Ja, Paulus erinnert die Korinther und uns heute, welche Bedeutung diese gute Botschaft des Evangeliums für uns heute hat. 1. Korinther 15, 1 bis 4. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Paulus definiert hier die gute Botschaft des Evangeliums klar und deutlich. Nach so vielen liebevollen Versuchen, Europa mit der guten Nachricht, mit dieser guten Nachricht zu versorgen, zu beschenken, können wir nicht erwarten, dass Gott es für Europa noch einmal tut oder noch einmal schenkt. Zu offensichtlich ist das antichristliche System, das immer weiter ausgebaut wird. Und dieser Kampf, der gegen das Evangelium stattfindet, wird auch für euch Kinder, auch bald, wo ihr jetzt in die Schule geht, immer mehr an Bedeutung zunehmen. Denn in der Schule werdet ihr viele gute und richtige und nützliche Dinge lernen. Freut ihr euch darauf? Ich glaube schon, ne? Das hattet ihr auch vorhin gesagt. Aber gerade dort wird der Feind, der Satan, euch eine andere Wahrheit anbieten, was aber eine Lüge sein wird. Und ihr werdet oft entscheiden müssen, glaube ich das, was Gott gesagt hat, oder glaube ich das, was Satan sagt. Das müsst ihr unterscheiden können. Und es ist gut, wenn ihr das früh lernt. Und das habt ihr auch vorhin schon bewiesen, wie gut ihr die Bibel kennt, indem ihr ganz, ganz viele Kinder aus der Bibel aufgereibt habt. Und dann wisst ihr auch natürlich die Geschichten, die damit zusammenhängen. Das ist gut. Ich komme zum Schluss. Am Kreuz rief Jesus aus, es ist vollbracht. Und damit zertrat er der alten Schlange, dem Satan, den Kopf. Auf Golgatha hat Jesus unsere Schuld, ja, die wir ab und zu versuchen, von uns zu schieben, ein für alle Mal auf sich genommen. Ja, Gott hat, der Vater, hat die Schuld, die beseitigt werden musste, die Schuld der ganzen Welt auf seinen Sohn verschoben. Und seit dem Kreuz führt der Teufel einen vergeblichen Kampf. Seit Golgatha ist Satan besiegt und er weiß, dass für ihn und seine Engel der Feuersee vorbereitet ist. Das steht in Matthäus 25, Vers 41. Und heute ist die Hölle noch leer. Heute ist da noch niemand drin. Und Satan wird der Erste sein, laut Offenbarung, der dort landen wird. Er muss dort landen. Aber es muss dort kein Mensch landen. Auch kein Professor Dawkins. Das Evangelium ist deshalb so eine gute Botschaft, weil niemand mehr verloren gehen muss. Es muss niemand verloren gehen. Kein Mensch muss in die Hölle. Und alle, die dann in der Hölle sein werden, werden dort freiwillig sein. An Golgatha führt kein Weg vorbei. Spätestens am großen weißen Thron wird jeder bekennen, dass Jesus Christus der Retter und Sieger ist dieses Kampfes. So wie wir das auch von Petrus gelesen haben. Amen.